Spiritualität. Wenn du nicht weißt, was du beichten sollst, frag einfach deine Kinder. Die wissen es sofort. Oder frag deine Nachbarn. So habe ich am Anfang des Gottesdienstes gesagt, doch niemand lachte. Ich hatte es als Witz gemeint. Wissen denn nicht stets alle, welche Sünden der andere beichten soll? Doch nach der Messe kamen tatsächlich Mütter mit Söhnen und Väter mit Töchtern. Sie saßen zu zweit an meinem Küchentisch. Ich bemühe mich so, sagt die Frau. Schon in aller Frühe richte ich alles her, nehme mich zusammen, fasse klare Gedanken, doch dann kommt mein Sohn hereingestolpert und wirft alle meine Pläne über den Haufen. Mama, ruft erzürnt der Sohn, gib nicht wieder mir die Schuld. Du hast recht, sagt die Mutter langsam. Ich muss es anders machen. Es ist nicht deine Schuld. Ich bin gereizt. Du kannst nichts dafür. Wir sollen die Diener unserer Kinder sein, sage ich. Ich muss auf meine Schüler hören. Ich frage die Firmenkandidaten, was sie von mir brauchen. Frage die Schüler, was sie interessiert. Sie sagen mir den Stoff an, den ich ihnen erläutern muss. Ihre Sprachlosigkeit zeigt mir, wofür sie keine Worte haben. Wir lernen Beziehungsvokabeln, Vertrauen, Gewohnheit, Erlebnisse, die Personen verbinden, eine gemeinsame Erfahrung. Ich lerne von ihnen, was sie brauchen. Dialogpredigt ist nicht nur, wer was sagt. Dialogische Pastoral ist hinhören, wer was gesagt braucht. Welches Wort braucht ihr? Welches seiner Worte sagt Gott zu euch? Ist das prophetisch? Das ist prophetisch. Diese Koppelung von Hören und Sagen. Kann man das lernen? Gibt es eine Prophetenschule? Was es gibt, sind Kurse. Theologischer Kurs, Alpha, Beta, Gamma Kurs, Omega Kurs, Lektorenkurs, Kommunionkurs, Pfarrerkurs, Bibelkurs, Kochkurs, Schreibkurs. Aber lernt man da hinhören, sich einhören und zur Sprache bringen? Hören in realen Situationen? Die Situation selbst ist bereits eine Mitteilung. Die konstanten Paare in unaufhörlichem Schnattern. In fast jeder Klasse gibt es das. Selbstreferenzielles Geschnatter. In der Schule, am Friedhof, im Supermarkt, im Zug. Die Wörter laufen ohne Sprecher, ohne Hörer. Als würde ein Radio aufgedreht. Stimmen schieben sich in den Tag hinein. Schieben den Tag vor sich her, der schließlich verschwunden ist. Ich liebe die Stille. Die Stille der Schmetterlinge. Keine Stimme, kein Ton. Nichts. Nichts. Anbetung ist diese Stille. Die Menschen in den Bänken erhalten einander die Stille. Wir halten einander dort. Halten aus. Halten die Stille aus. Halten einander aus. Aushalten. Aushalten, erhalten. Die Anbetung erhält den Glauben. Eine Überwindung, ein Wagnis. Riskiere, still zu sein. Riskiere ein Wort, ein wahres Wort. Nach einem langen Tag liege ich am Teppich und höre Big Fun von Miles Davis. Go ahead, John. Höre das halbstündige Stück nur wegen eines Taktes. Wegen knapp 6 Gitarrentönen. Im ganzen Stück, im ganzen Album kommt es nur auf diese Töne an. Lang davor hörst du die elektrische Gitarre von John McLaughlin mit funkigen Akkorden, hörst Trompetenklänge über einem nervösen, schrittartigen Schlagzeugrhythmus von Jack DeJohnette mit ruppiger Basslinie von Dave Holland, immer wieder von einem bluesartigen Refrain segmentiert, danach mit abgeschnittenen Melodiestaccatos, im Klang abgedämpft, als wäre nun ein Deckel drauf. Zurück in die Wolke, wie zertrümmerte Offenbarungen. Aber dieser eine Takt, gerade in der Mitte des nervösen Stückes, das ist die eigentliche Offenbarung. Hier ergeht der Himmel, lässt sich auf die Erde nieder, streift uns kurz, um sich hernach wieder zurückzuziehen und uns den Nachwirkungen zu überlassen. Nicht fern zwar, aber hinter Wolken verborgen. Dieser Takt ist der metaphysische Nagel, der uns Taumelnde in der anderen Welt verankert. Dann halten wir Stürmen stand, mag es uns durcheinander schütteln. Die Trompete schneidet klar und genau, von links und rechts arbeitet sie uns heraus. Das Saxophon schnarrt, aber dieser eine Takt, diese wenigen kurzen Töne, es ist nicht wegen der Tonhöhe, es ist keine Melodie, es ist ein Antreiber, zackig, aufgereiht, ein metaphysischer Schubser. Das Rad bleibt in Schwung, die Erde dreht sich weiter. Ein kurzes Fenster in ihr Getriebe, direkt aus der Stille, ist Gegenwart, ist Person. Miles war erschrocken, als er die Aufnahme hörte. Er hatte es nicht gewusst, was sich hier ereignet. Es geschah hinter seinem Rücken. Aufs Loslassen kommt es an. Lass los, genau im richtigen Moment. Zuerst die Anspannung, zuweilen bis ins Unerträgliche, bis dich ein Zittern überkommt. Dann entspanne drei Fingerkuppen. Du stehst aufrecht, atmest ruhig, blickst gerade, den Vektor entlang von Schulter, Oberarm, Bahn, Ziel. Das Ziel mit Blicken abgetastet, den Weg zum Ziel. Im unscharfen, dann im scharfen Blick. Und dann, wenn der Pfeil abzischt, verfolge ihn mit dem Blick. Schon nach wenigen Metern weißt du, das geht sich aus, das geht sich nicht aus. Und dann hörst du es, den Aufschlag. Ins Ziel oder in die Erde oder in einen Baumstamm oder ein Stützbrett. Es macht Flop. Das ist Gummi. Ob es ein Volltreffer ist, siehst du meist erst aus der Nähe. 1 Zentimeter kann Unterschied machen. Streng deinen Geist an zum Ziel hin. Sieh auf die beiden Krähen in 10 Meter Abstand. Sieh auf die Gämse 50 Meter unter deinem Felsen neben den Sträuchern am Waldrand. Sieh auf den Tiger 40 Meter oberhalb im Wald, quer und geduckt. Sieh ihn an und streiche alles andere aus dem Geist. Das Ziel und sonst nichts. Sieh auf den Bison hinter hohem Steppengras. Nur die Schulterkuppe ragt darüber hinaus. Öffne deinen Geist und verbinde dich mit dem Ziel. Vergiss die Mücken, die dich umschwirren. Vergiss das Kribbeln auf den Waden. Vergiss das Geräusch hinter dir. Es kann eine Amsel sein. Der Specht spottet. Der Eichelhäher schimpft. Der Bussard ruft. Dein Geist sucht das Ziel. Im Gegenlicht. Im Schatten, dir zugewandt, seitlich ins Gebüsch geneigt. Bahne den Weg zum Ziel. Bahne deinen Weg zum Ziel. Entscheide dich, welchen Weg du nimmst, wie hoch du ihn anlegst, wie du durchs Gezweig kommst. Arbeite dich hindurch, erreiche die Lichtung, verbinde dich. Die Einspitzigkeit des Geistes wird erreicht unter dem Bodhibaum. Mit Hilfe aller Geistwesen. Der achteilige Pfad, so lautet die Lehre, die in der Pagode geübt wird, der Pfad zur Weisheit, zur Erkenntnis, zur Erleuchtung. Es ist ein Fortschreiten, geh ihn, streng dich an. Du kannst ihn bewältigen, es liegt an dir. Ich spürte dein Aufsehen, als ich von der Pagode sprach. Der Goldkuppel inmitten grüner Wiesen hinter der Dorfkirche. Der ganze Saal blickte hin. Ich war der Einzige, der nicht alle Ehrengäste begrüßte. Ich ließ sie dort hinsehen und fragen, was ist mit der Pagode? Was sagt sie uns? Nun, sie sagt, streng dich an. Du kannst das Ziel erreichen. Da sank die Aufmerksamkeit wieder zurück. Bei dem Mann ohne Eigennutz kam sie kurz zurück. Bei den Lastern, die Johannes Cassian nennt, ließ sie wieder nach. Bei Überheblichkeit und Selbstgefälligkeit versteckte sie sich. Bei Streitsucht und Neid war sie untergetaucht. Bei der Forderung nach persönlicher, geistiger Weiterentwicklung schnarchte sie. Bei Samipatas Forderung nach persönlicher Verantwortung für das eigene Denken fuhren überrascht einige Köpfe in die Höhe. Bei der durch die geistige Anstrengung geweckten Streitsucht gab es Unruhe. Bei der Herrschaft der Hybris sah ich Zuckungen. Beim Schluss, wir hätten alle den gleichen Weg vor uns, war Erleichterung. Erleichterter Applaus. Erleichtert vom Ende. Nach den Reden gab es ein Buffet. Der Bus musste fahren. Die angereisten Gäste stopften sich Mund und Taschen voll mit Köstlichkeiten. Hühnerbeine ragten aus den Sakko-Taschen. Ob ich selbst meditiere, wurde ich vereinzelt gefragt. Vielleicht Zen oder Yoga? Am Tisch mit Priesterkollegen kam kein rechtes Gespräch auf. Ich lotste meine junge Vorrednerin an den Tisch. Sie hatte lebendige schwarze Augen. Sie antwortete fröhlich und vorsichtig auf meine Fragen. Zwei weitere Frauen ließen sich nieder. Die Priester entschwanden. Es war zu lang, sagte die eine. Es war zu theoretisch, sagte die andere. Sie habe 14 Tage in den Bergen mit einem jungen Sherpa über Buddhismus geredet, ohne eine gemeinsame Sprache. Suchen Sie den Dialog, empfahl sie mir. Der Geehrte dieses Abends ist ein Mann des Dialogs, weit über Grenzen hinaus, hartnäckig und liebevoll, spirituell verankert und fröhlich, beinahe spitzbübisch. Wir hatten uns augenblicklich verstanden, seit je. Ich weiß, aus welchem Geist er lebt. Unerhört lebendig und beweglich. So rollt er nun, erst am Ende meines Vortrags erschienen, mit dem Rollstuhl von Tisch zu Tisch und hatte für jeden ein aufmerksames Wort. Spitzbub, raunte er mir zu. Seine Fröhlichkeit und ihre lebendigen Augen, das nehme ich mit. Der erste Schmetterling ist rostbraun. Der Rabe redet. Früher hat er geschimpft, als ich unter seinem Baum vorbeikam. Inzwischen kennt er mich und plaudert mit mir. Erzählt mir Neuigkeiten vom Wald. Beschwert sich, dass der Schneebruch noch immer nicht aufgeräumt ist. Ich setze meinen Weg fort. Der Anstieg bringt mich in Schwung. Ein liegender Baumwipfel war zu umschreiten, ein anderer zu durchqueren. Dann mich durch den zugewachsenen Jungwald drängen, den schmalen Steig entlang. Bald bist du oben, trittst aus dem Wald hinaus auf den Karrenweg, dort auf gleicher Höhe unter einigen umgestützten Stämmen hindurch. Ein Zitronenfalter. Bis hierher höre ich den Raben, erzählend und mich lockend. Aber ich folge ihm nicht auf den Berg hinauf. Heute geht es nur bis zum Hirschgehege. Tut mir leid. Die lebendigen Augen mit mir, das Lachen, die Dorfszene, als die beiden Kinder mit dem Rad über Holzwippen gefahren waren, die Eltern lachten, der Nachbar lief dem Hund nach, der mit der Leine im Schlepptau hin und her flitzte. Ich hatte den jungen Geburtstagsjubilar gefunden, wir waren im dunklen Flur gestanden. Er bedankte sich, wusste vom Tischlermeister, dass ich Geburtstagsjubilare besuche. Letzte Woche war ich bei dessen Frau. Er arbeitet bei ihm. Die eine Katze kommt her und schnuppert an meiner Hand. Der andere klettert auf den Katzbaum. Die Stiefmutter in der Stube vor dem Fernseher. Der Wörthersee, frage ich. Sie nickt. Das sind aber keine Heimischen. Sie nickt. Davor war ich beim Ehepaar im übernächsten Haus. Dort hatte ich ein Stück der Geburtstagstorte bekommen. Sie kannten mich vom Begräbnis. Nun kenne ich bereits die Nachbarschaft. Einmal sind wir in eine größere Familienfeier hineingeraten. Ich gehe mit der jungen Frau zu den Jubilaren. Sie machen uns Platz am Tisch. Oma und Opa, der Bruder und seine Frau, drei jugendliche Kinder. Später kam noch ein Mädchen dazu. Sie alle wurden mir vorgestellt. Höflich nannten mir die Jungen ihre Schule, die junge Frau ihr Studium. Wir bekamen Kaffee und Torte. Sie waren erfreut über unseren überraschenden Besuch und versprachen einen Messbesuch. Und der Jubilar würde einmal mit mir laufen gehen. Gut, ich trainiere. Der Rabe lacht. Was werde ich am Sonntag predigen? Der Rabe überlegt. Willst du Blinde führen? Fragt er mich. Mit Schülern habe ich das gemacht. Eine Erfahrung machen ist besser als lange Reden hören. Es wird zu viel geredet, sagt der Rabe. Das Evangelium ist ohnehin lang. Aber wohin soll ich Blinde führen? Die Kirche ist klein, der Gang ist schmal. Das muss ich mir noch überlegen. Ich komme morgen noch einmal, sage ich zum Raben. Er nickt. Go ahead, John.